Ja, ich habe jetzt auch den Ehrgeiz, unbedingt innerhalb der 10 Minuten zu bleiben, deswegen werde ich meine Sache ein bisschen versuchen abzukürzen, weil die nämlich sonst ein bisschen zu lang wäre. Ich hoffe, kommt trotzdem was rüber. Die Position des Komitees ist ja bescheiden und anmaßend zugleich dieses unsichtbaren Beobachters der Situation. Das heißt, sie wollen nur beschreiben, ganz phänomenologisch, was ist und was ohnehin passiert. Das soll keine empirische Analyse sein und auch keine kategoriale Entwicklung, wie man das etwa von der Soziologie oder vom Marxismus her kennt. Das Manifest will überhaupt keine theoretische Auseinandersetzung sein, im Gegenteil. Es rumpft eher mit einer gewissen Evidenz auf, so als sei bereits alles gesagt und eh klar, was los ist, und als komme nur noch alles darauf an, eine Entscheidung zu treffen. Ich finde das Manifest interessant, wenn man es selbst zu der Situation dazu zählt, aus der es sich gleichsam abzieht und die es nur zu beobachten vorgibt. Dann ist das Manifest selbst Ausdruck einer bestimmten Entwicklung innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft und in ihrer Kritik. Es ist sogar Ausdruck einer bestimmten Ausweglosigkeit, auch oder vielleicht gerade, indem es wie ein radikaler Bruch daherkommt. Dass das Buch selbst Teil der von ihm beobachteten Situation ist, wird in zweifacher Hinsicht meine Kritik sein. Zum einen in dem negativen Sinne, dass dem Buch eine solche selbstkritische Einordnung in die Situation fehlt. Es besticht vielmehr durch eine Distanzlosigkeit, kann darum eine existenziale Haltung einnehmen und wie ein Befreiungsschlag auftreten. Zum anderen aber in dem positiven Sinne, dass es als Teil der aktuellen Situation der Orientierung dienen kann. Orientierung dienen heißt, es kann uns, wie eine große Vorsitzende es vor kurzem formuliert hat, auf der Suche nach dem Weg zum Kommunismus helfen. Ich will kurz skizzieren, wie sich der kommende Aufstand in all die anderen Versuche einordnen lässt, den Weg zum Kommunismus zu bestimmen und warum er in dieser Hinsicht sogar eine Entwicklung auf den Punkt bringt und höchst aktuell ist. Wie sahen also diese bisherigen Versuche aus? Es war der große Anspruch von Marx und dann auch von der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung der ersten Stunde, den Kommunismus mit einer bestimmten Notwendigkeit zu begründen. Sie war zum einen eine logische Notwendigkeit, die vor allem aus den objektiven Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft folgen sollte, namentlich natürlich aus dem Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Es ging aber auch um eine geschichtliche Notwendigkeit, nämlich um diejenige Notwendigkeit, die aus der Entwicklung und Zuspitzung dieser objektiven Widersprüche folgen sollte, vor allem aus der Entwicklung der Produktivkräfte, denen ihre kapitalistischen Produktionsverhältnisse irgendwann zur Fessel werden. Kurzum, es schien so, als ließe sich vom Standpunkt der Arbeit und der Produktivkräfte aus im Namen einer logischen und geschichtlichen Folgerichtigkeit sprechen. Das war, wenn man so will, der erste Versuch. Er wurde schon früh für seinen Ökonomismus und Determinismus kritisiert. Dabei geriet insbesondere ein bestimmtes Problem in den Mittelpunkt, nämlich dass der objektiven Notwendigkeit offensichtlich keine subjektive entsprach. So bemerkte etwa Lenin, dass die Arbeiterklasse spontan nur trade-unionistisches, also nur gewerkschaftliches Bewusstsein hervorbringe. Er forderte darum einen subjektiven Faktor ein, der für das fehlende revolutionäre Bewusstsein einspringt. Die kommunistische Partei, bei Lenin gefasst als Partei neuen Typs. George Lukács hat dann diese Kritik aufgenommen und noch radikalisiert. Bei ihm muss nicht die Partei das revolutionäre Bewusstsein auf sich nehmen, sondern das Proletariat muss die eigene Entfremdung und Verdinglichung als wahre Arbeitskraft begreifen und dadurch, durch dieses Selbstbewusstsein, zu einem revolutionären Bewusstsein kommen. Solche Reflexion auf ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein und die Einführung eines subjektiven Faktors war der zweite Versuch auf dem Weg zum Kommunismus. Der dritte Versuch resultierte aus einer Art Abkehr. Sie hängt einerseits mit der Erfahrung der zwei Weltkriege, des Nationalsozialismus und des Holocaust zusammen, andererseits mit der Legitimationskrise, in die Stalinismus und Realsozialismus die antikapitalistische Gesellschaftskritik geführt hatten. Die Abkehr betraf den emphatischen Revolutionsbegriff der marxistischen Tradition und führte zu einer Art Umkehr. Die Revolution hat nun eher den Charakter einer Notbremse, wie Walter Benjamin sagte, damit es nicht so weitergeht, wie Adorno hinzufügte. Tatsächlich lässt sich diese Abkehr am besten an der kritischen Theorie festmachen. So haben insbesondere die Dialektik der Aufklärung und die negative Dialektik, wie die Titel schon andeuten, auf die Probleme einer logischen Begründbarkeit und einer objektiven Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus reflektiert und in dieser Richtung nur unauflösbare Aporien festgestellt. Zudem würden die gesellschaftlichen Widersprüche mittlerweile nur noch in eine gewisse Eindimensionalität führen. Und auch die Entwicklung der Produktivkräfte bringe nicht nur einen geschichtlichen Fortschritt mit sich, sondern ebenso eine verhängnisvolle und destruktive Entwicklung. Diese pessimistische Abkehr von einem emphatischen Revolutionsbegriff ist der dritte Versuch. Damit komme ich auch schon zur neuesten Entwicklung. Sie verbindet alle drei Versuche, also das emphatische und die objektive Notwendigkeit des ersten Versuchs, den subjektiven Faktor des zweiten und die Abkehr und die Negativität des dritten. Aus dieser Verbindung entsteht aber etwas Neues. Ja, es gibt keine objektive Notwendigkeit für den Kommunismus. Ja, die Notwendigkeit der Revolution lässt sich durch keine objektiven Widersprüche, keinen Fortschritt der Produktivkräfte und durch keine geschichtliche Entwicklung einfach ableiten. Aber gerade das wird die Revolution erst als eine solche auszeichnen. Die Notwendigkeit liegt nämlich paradoxerweise in einem radikal subjektiven Akt, der aber selbst objektiv notwendig ist. Im Manifest wird dafür der Begriff der Entscheidung gebraucht. Am prägnantesten wird dieser neueste Versuch von Alain Badiou formuliert. Bei ihm heißt Revolution nun Ereignis. Und ein Ereignis wird ein solches gewesen sein, in dem es gegen alle Notwendigkeit und überhaupt gegen das Bestehende und vielleicht sogar gegen alle Erwartungen eintritt. Es wird jedenfalls erst im radikalen Bruch eintreten und der verlangt eine ebenso radikale Entscheidung. Daher ist es auch unzureichend, eine Analyse des Bestehenden zu betreiben, Fakten sprechen zu lassen, empirische Erfahrungen zu verarbeiten und so weiter. Denn das wird immer im Status des Bestehenden bleiben. Das heißt, es wird daraus nur begründet werden können, was möglich ist. Ein Ereignis zeichnet sich aber gerade dadurch aus, mit den Möglichkeiten, die sich aus dem Bestehenden ergeben, zu brechen und ein ganz neues Feld des Möglichen zu eröffnen. Das heißt, ganz neu zu bestimmen, was möglich sein wird. Innerhalb dieses neuesten Versuchs lassen sich nun drei Haltungen unterscheiden. Derrida zum Beispiel nimmt eine eher ab- und erwartende Haltung gegenüber dem Ereignis ein. Er will sich gastfreundlich zeigen, auch dass es eintreten möge. Das sind seine Begrifflichkeiten. Badiou nimmt eine Formalisierung und Ontologisierung des Ereignisses vor. Das heißt, die Revolution wird bei ihm wie ein mathematischer Term formuliert. Er bleibt nicht passiv und erwartend und abwartend wie Derrida, er predigt aber auch keinen Aktionismus. Der kommende Aufstand nun nimmt einerseits eine aktive und existenziale Haltung ein, die andererseits aber wie eine Art Kunstwerk wirkt. Selbst da, wo es um militante Praxis und ihre Wirksamkeit geht, wirkt das wie ein bloßes Statement, wie rein symbolische Politik, die nicht auf Mehrheiten, nicht auf das bessere Argument, nicht auf Überzeugung etc. zielt, sondern nur eine bestimmte Position markieren will. Jedenfalls ist das Manifest aktuell, weil es ähnlich wie Derrida, Agamben, Badiou und andere den Weg zum Kommunismus vom Ereignis und von der Entscheidung her denkt. Dieses Denken vom Ereignis her lässt sich verdeutlichen anhand einer zentralen Unterscheidung oder besser Differenz. Sie wird im Manifest gleich zu Anfang betont, ich glaube schon auf Seite 7, und vor allem am Ende dann ausgeführt, nämlich die Differenz zwischen der Politik und dem Politischen. Politik ist das, was die demokratischen Parteien, aber auch ihre linken Kritiker und Gegner betreiben und in konstruktive Kritik führt, Organisierung verlangt und schließlich im Milieu, in der Vollversammlung oder in der Anästhesie endet. Die Frage nach dem Politischen geht dagegen von einer gewissen Grundlosigkeit insofern aus, als sie allen Formen der Politik eine Letztbegründbarkeit abspricht. Sie delegitimiert mithin alle Gestalten, die als Repräsentation einer solchen Letztbegründung auftreten und sich etwa durch Gott, durch die Arbeit, durch die Nation oder auch durch die Vernunft oder das Volk begründen wollen. Dieser Bruch mit allen Versuchen, Politik positiv zu begründen und sie auf einen letzten Grund zurückzuführen oder daraus abzuleiten, eröffnet die Frage nach dem Politischen, mithin nach der Kraft eines Ereignisses, nach der Freiheit der Entscheidung, nach dem Universellen und so weiter. Und hier kommt meiner Meinung nach auch die existenziale Haltung des Manifests her. Damit ich in den 10 Minuten bleibe, lasse ich meinen weiteren Teil weg und belasse es erstmal bei dieser akademischen. Weiter! Okay. Danke für die Blumen. Damit ist allerdings, wie angekündigt, auch die Kritik verbunden. dass das Manifest das gerade nicht thematisiert. Mehr noch, es fehlt diejenige selbstkritische Wendung, die meines Erachtens für eine linke Gesellschaftskritik wesentlich ist. Das heißt, das Komitee begreift sich selbst nicht als Teil der Scheiße, die es verachtet, gerade da, wo es auf eine Entscheidung und auf Einbruch zielt. Ich will zum Abschluss kurz zeigen, was ich damit meine. Das beste Beispiel ist immer noch die große Idee der kommunistischen Revolution, die der traditionelle Marxismus formuliert hat. Sie besteht ja vereinfacht darin, dass die Arbeit einerseits das Gesellschaftliche schlechthin und das quasi an sich Universelle sein soll, dass dieses Universelle andererseits aber im Widerspruch steht zur privaten und ungeplanten kapitalistischen Anwendung und Ausbeutung der Arbeit. Darum soll die Arbeiterklasse ja auch das revolutionäre Subjekt sein. Das Problem ist nur diese positive Bestimmung der Arbeit. So ist zu Recht kritisiert worden, dass die Arbeit eine spezifisch kapitalistische Kategorie sei, ebenso wie die Arbeiterklasse, und dass beide als solche keineswegs über den Kapitalismus hinausweisen, sondern im Gegenteil mit ihm vergehen müssen. Es ist bekanntlich ein Unterschied ums Ganze, ob es um die Befreiung der Arbeit geht oder um die Befreiung von der Arbeit. Das lässt sich am zweiten Beispiel weiter ausweisen, nämlich am Staat. Die verhängnisvolle Entwicklung des Realsozialismus ist ja Folge nicht nur des emphatischen Arbeits- und Klassenbegriffs, sondern auch der Repräsentation der Arbeit und ihrer Klasse durch die kommunistische Partei und dann durch den Staat. Im Realsozialismus wurde mit der Arbeit auch die Partei und der Staat totalisiert und verewigt, während das Revolutionäre doch umgekehrt in ihrer Abschaffung bestanden hätte. Kurzum, so wie die Arbeiterklasse sich gegen sich selbst wenden und sich negieren und abschaffen müsste, so müsste auch der sozialistische Staat sich gegen sich wenden und abschaffen. Diese paradoxe Aufgabe oder dieses Dilemma ist meines Erachtens die eigentlich entscheidende Zutat in jeder revolutionären Kritik. Diese Selbstkritik vermisst man aber nicht nur im Manifest, sondern das Fehlen ermöglicht auch erst seinen Gestus, als sei schon alles klar und man könne zur Tat schreiten. Ich will dafür zum Schluss ein Beispiel aus dem Manifest selbst geben. Einerseits schließt es ja an die situationistische Internationale und ihre Kritik der Gesellschaft des Spektakels an. Hier ging es bereits eher um eine kulturkritisch als orthodox-marxistische Kritik. Vereinfacht gesagt ging es darum, dass die Ware nicht nur im engen ökonomischen Sinne aufzufassen ist, sondern dass in der Welt des Konsums, der Kulturindustrie und der Werbung alles Ware ist und dass hier die Ware als Spektakel gefasst werden muss. Entsprechend ging es nicht mehr um Verelendung im Sinne materieller Armut, sondern um die geistige und emotionale Verelendung durch die Konsum- und Medienwelt, aber auch durch bestimmte Regierungstechniken und so weiter. An diese Kritik schließt ja auch das Manifest an. Aber ist das Manifest nicht selbst ein Spektakel in diesem schlechten Sinne? Leicht konsumierbar wie ein Wettwerfartikel, bestechend durch einen Stil, eine existenziale Haltung und eine radikale Geste, statt durch eine tiefe Analyse oder inhaltliche Auseinandersetzung oder kategoriale Entwicklung. Die neueste Mode auf dem Markt der Linken, heute durchs Feuilleton getrieben, um morgen schon wieder folgenlos durch den nächsten Hype abgelöst zu werden, so wie es ja selbst Negri's Empire abgelöst hat. Ist es spektakulär, nicht gerade durch eine fulminante Sprache wie in der Werbung und durch plakative Militanz und Grenzüberschreitung wie in der Kunst? Ich werfe dem Manifest nicht Stil, Sprache und Haltung und so weiter vor, aber all das müsste eben selbst zur kritisierten Gesellschaft dazugerechnet werden, in einer Art Selbstekel oder Selbsthass oder was eben dann die entsprechend angemessene Haltung des Manifests wäre. Meine Kritik ist also nicht, dass das Manifest zu radikal ist, weil es mit allem brechen will, womöglich sogar mit der gesamten Zivilisation und weil es auch all die linken Organisierungen, Vollversammlungen und Machtansprüche ablehnt. Meine Kritik ist im Gegenteil, dass es nicht radikal genug ist, weil es auch brechen müsste mit all den Phantasmen, die die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft hervorruft. Genau diese Phantasmen werden aber im Gegenteil auch noch beschworen. Als ob wir nur brechen müssten, um der eigenen Freiheit ausgesetzt zu sein und in einer offenen Situation der Entscheidung zu stehen. Als ob, wenn wir uns nur befreien von all den Zumutungen der bürgerlich-kapitalistischen Vergesellschaftung, vom Staat, vom Geld, von den Waren- und Medienströmen, von der Versorgung durch die Nahrungsmittelindustrie, als ob wir dann im Offenen stehen würden, als ob dann die Notwendigkeit der Entscheidung aufbräche und als ob wir dann der Freiheit zu echten Bindungen qua politischer Entscheidung ausgesetzt wären mit all den notwendigen Konsequenzen. Ich könnte das noch an anderen Beispielen aus dem Manifest anführen, aber ich will eigentlich nur erstmal die Richtung andeuten, in die meine Kritik gehen wird.